Ich gehe mal hin, also ich stelle mich vor, mein Name ist Thomas Nitzsche. Ich komme mal ganz kurz zu mir oder mache eine kurze Vorstellung, dass ich erzähle, was passiert ist. Zuerst hatte ich das Orwell-Programm entworfen und danach auf dem Orwell-Programm hat das Mephisto-Programm aufgebaut. Als es zu Ende war, hatte ich das erste so ein lernendes System gemacht, X-Plane hieß das, was man mit Regressionsanalysen gelernt hat, ein CAD-Programm. Später kamen noch Patente dazu, lernende Haltung, auch auf Regressionsanalysen basiert, also nur, man drückt nur plus minus und hat dann eine Anwesenheitsprognose gemacht und konnte dann die Haltung einstellen. Also ich habe es eben schon gesagt, das, was heute Nest ist, war auf unserer Webseite steht es jetzt auch drauf eigentlich. Kann man die ganzen Patente über Google dann einsehen. Die haben das ganz hübsch gemacht. Und dann als Verallgemeinerung der lernten Haltung gab es dann diesen Schalter. Es war ein allgemeines Element, was so, man könnte es mit so einem Neuronen vergleichen, was so Eingänge hatte und Ausgänge steuern konnte und dann gefeuert hat oder nicht gefeuert hat. In den Jahren 2000 bis 2010 circa habe ich mich mit Suchtechnologie beschäftigt, hatte ein Startup gegründet 2006, bin dann nach San Francisco gegangen. Startup war finanziert von Wellington Partners und von Holzbrink. Wenn da jemand noch Tipps haben will in die Richtung, kann ich auch unendlich viele geben, also nicht mit dem VC einlassen. Und die Suchtechnologie, die hatte ich, die war musterbasiert, die hat dann auch im Chinesischen sehr gut funktioniert, weil Chinesisch, da hat man ja die Characters und die Characters kann man sehr schön mit dem deutschen Silben identifizieren und dann funktioniert Chinesisch ziemlich ähnlich wie das Deutsche. Das ist ganz komisch, aber ist so. Und 2010 habe ich dann angefangen mit Math42, mit meinen Söhnen, die es großen Teils übernommen haben. Der mittlere Raphael macht die ganze Programmierung, inzwischen mit Swift, auch da kann ich unendlich viel erzählen, aber das ist jetzt heute nicht, nicht Sinn und Zweck hier. Und Math42 ist auch wieder ein halb, also hauptsächlich durch mich finanziertes Startup und dann ist noch der Klett Verlag drin, weil wir für Schulen und sowas machen. Gibt es nur in iOS und ab nächster Woche, so in 2 Wochen, sollte alles immer ein bisschen länger auch für Android. So, jetzt gehen wir weiter. Ich gehe mal jetzt zu dem ersten Programm, wie alles anfing. Also ich war damals leider oder blöderweise, muss ich sagen, auch Bundeswehr gemacht, 73. Hatte während der Bundeswehrzeit hatte schon vorher programmiert, aber nur am Großrechner. Hatte überlegt, Schachprogramm wird mich reizen. Und es war ja so eine Zeit, da gab's nichts. Also das ist vorhin gefragt, ich werde auch so ein bisschen erzählen, so den Abgleich zu anderen Sachen. Es gab einfach keine Programme, es gab keine Literatur dazu, man konnte auf nichts aufsetzen, niemand hat was zu diesem Thema erzählt. Und man war auch in so einer Wüste, Internet gab's ja nicht und man hatte keinen Kontakt mit anderen Leuten außer Telefon oder Briefe oder so. Das war alles ziemlich langsam und die ersten Sachen waren mehr so bei uns in der Familie. Ich hatte einen Vater, der Mathematiker war, der immer sagte, naja, Schachprogramm geht nicht und das kann man gar nicht machen. Hätte er selber auch schon mal probiert gehabt, aber das wäre nicht so richtig weitergegangen. Das war natürlich doppelte Motivation, wenn man so zeigen will. Das sind ja so die üblichen so Familiengeschichten. Hinten lacht jemand, ja, sowas. Und dann war aber der Ansatz, dadurch, dass ich überhaupt gar nicht rankam, natürlich wusste man, was Turing irgendwie dazu geschrieben hat oder Shannon und so, war so die Idee, dass man sagt, also ich bin so leidenschaftlicher Schachspieler, meine Kinder spielen auch alle Schach, kann ich mit wenig Regeln gut Schach spielen? Also kann ich mit wenig Regeln auskommen und irgendwas produzieren, was Komplexes produziert. Als Hübscheste ist ja das Live-Spiel. Da hat man nur noch so 2, 3 Transformationsregeln. Und wenn man da eine Weile zuschaut, ja, dann ist es immer so, kann man die ganze Zeit draufschauen. Ja, und kann sich so überlegen, was da passiert. Schach ist natürlich viel komplexer. Aber trotzdem kann ich eine gute Eröffnung spielen mit wenig Regeln. Jetzt kann man sich das ja alles so im Kopf ausdenken, aber ein Programm ist natürlich immer was Schönes, um was zu überprüfen, ob so die ganzen Ideen, ob die auch wirklich funktionieren. PCs gab es nicht, nur Großrechner. Ich war ein bisschen privilegiert durch meinen Vater und bekam Zugang zum Großrechner und konnte der physikalischen Chemie in Freiburg dann immer so die Rechenzeit wegnehmen. Die saßen also wirklich gegenüber und haben echt geschimpft und gesagt, das ist der Idiot, der nur Blödsinn macht. und uns behindert. Naja, so war das. Hat mich persönlich sehr getroffen, aber ich habe es trotzdem weitergemacht. So. Das war 73 bis 79, hatte ich das Programm in Algol, Simula, Fortran geschrieben. Nicht, weil ich irgendwie was von objektorientiertem Programmieren oder nicht gewusst hätte, sondern einfach, mir ging es einfach um den schnellsten Compiler. Und dann habe ich einfach ausprobiert und Fortran war dann schnellste. Es lief am Anfang auf einer Univac und lief dann später auf dem TR-440 in München. Und ich hatte so kleine Erfolge bei irgendwelchen Schachturnieren, das war ganz prima. Und ich habe mich auch nie gezielt um eine Uni gekümmert, sondern in Amsterdam habe ich die Münchner kennengelernt, dann bin ich einfach nach München gegangen. Ich habe mich da so ein bisschen mehr treiben lassen. Ich hatte auch nie, wusste nie genau, was ich später mal machen werde. Naja, ist so passiert. 1980 hatte ich mich dann schon, ich erzähle gleich über Parallelentwickler zum Mephisto, hatte ich das erste Mal ein lernendes Schachprogramm entwickelt und dann auch publiziert. Das war mit Regressionsanalysen auch passiert. Und wenn es jemanden interessiert, kann ich da gerne Sachen erzählen. Ich muss hinterher sagen, es hat funktioniert wie das Brezelbacken. Also oft sind ja solche Lernalgorithmen, die brauchen eine lange Lernphase. Und da war es so, man hat 6, 7 Züge gespielt und hat einmal im Endspiel gezeigt, wie es geht. Und danach wusste das Programm und konnte sehr zielgerichtet matt setzen. Also das war schon ganz interessant. Wir haben es nie wirklich in die Praxis reingebracht. Also wir haben nie unsere Stellungsbewertungsparameter daraufhin angepasst. Aber interessant war es. Später war ich dann bei Siemens und wir hatten dann selber einen Parallelrechner gemacht. Und Siemens hatte einen frühen Parallelrechner, der aber ein bisschen blöd war. Wir hatten es trotzdem drauf implementiert. Das habe ich dann im PLM80 so Makro-Assembler geschrieben. Und es war auch, Siemens hatte einen Parallelrechner, aber der ging so ganz senkrecht in den Boden rein. Es wären jetzt noch mal 10 andere Geschichten. Dann lief auch noch parallel 1981, bevor ich jetzt zum eigentlichen Mephisto komme, hatte ich in Pascal einen kleinen Auftrag bekommen, für ein BTX, bei BTX einzusetzendes Programm. Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt. BTX war dieser 300 Zeichen pro Sekunde Dienst, mit dem man irgendwas machen konnte. Und der Stuttgarter, so ein Zeitungsverlag, hatte die Idee, wir machen dafür einen großen Service, einen Spieleservice und so weiter, haben das Schachprogramm in Auftrag gegeben. Es ging aber nie richtig live oder so. Und für mich war das Gelegenheit, dass man sowohl was bezahlt bekommen hat, als auch, dass man Ideen ausprobieren konnte. Und die Ideen waren, Zwangszüge verlängern die aktuelle Tiefe. Also dadurch kriegt man, und Zwangszüge war sehr viel umfangreicher definiert als bei irgendwelchen jetzigen Brute-Force-Programmen oder so. Das Programm, da komme ich später drauf, konnte wirklich erkennen, mache ich jetzt eine Gabel, muss der Gegner reagieren, wie viele Züge hat der Gegner und, und. War ziemlich coole Geschichte. Und dann gab es noch eine interne Wette bei uns, jetzt zu den Anekdoten. Nee, in 3 Monaten schaffst du es nicht. Also nach 10, 11 Wochen war es fertig und lief auch richtig. Und das war dann so eine Geschichte, Tag und Nacht hinsetzen und darum programmieren. Aber es hat auch Spaß gemacht. So, jetzt komme ich zum Mephisto, zu dem Eigentlichen hier. Wie viel Zeit haben wir jetzt? Ja, das geht ja. Der Mephisto ist im Spätsommer 1979 gestartet worden. Die anderen Leute, die dabei mitmachten, insbesondere den Elmar Henne, den kannte ich vorher nicht. Wir wussten halt nur, dass die irgendwie vom Sehen kannte ich die so beim Studieren und die wussten halt, dass ich da immer runtergegangen bin in den Keller zum Großrechner, zum TR-440. Und da gab es jemanden, der hieß Horvath. Und dieser Herr Horvath, der hat das Ganze gestartet und er hat sage und schreibe in der AZ oder TZ, ich glaube es war die AZ, eine 2-Zeilen-Anzeige aufgegeben. Also man muss sich das vorstellen, zu einer Zeit, wo niemand wusste, was überhaupt ein Schachcomputer ist, gab der die Anzeige hin, Schachprogrammierer gesucht. Das war ja Wahnsinn. So, wir hatten einen bei uns, Flügel hieß der, der viel sich um Hardware da gekümmert hat, dieser Flügel, der las wirklich die Anzeigen immer. Und kam dann wohl zurück und sagte, da gibt es eine Anzeige, wir kennen jemanden, jetzt verbinden wir den mit dem Horvath, verdienen eine Menge Geld und er arbeitet für uns. Und dann haben wir uns zusammengetan, ganz so ging es nicht. Wir haben dann schon sauber geteilt alles und haben darauf basiert unsere Firma aufgebaut. Und ich weiß noch, da gab es so das erste Biergartentreffen. Und dieser Elmar Henne, muss ich auch im Nachhinein sagen, der war immer wirklich ein genialer Entwickler. Wirklich die Bombe. Ja, ich habe so 2, 3 richtige Genies in meinem Leben getroffen. Das war einer davon. Und, aber ich weiß noch damals, man konnte es, kannte sich gar nicht. Im Biergarten saßen wir und ich fing dem dann an zu erklären. Er sagt, erklär uns mal, wie ein Schachprogramm funktioniert. Und da fing ich so bei, wie man Schleifenzähler rauf und runter zählt, wollte ich ihm erklären. Und er schaute mich immer an und sagte, das war nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Wie ein Schachprogramm funktioniert, wollen wir das wissen, nicht wie eine Läuferschleife funktioniert. Ich habe mich da aber nicht beeindrucken lassen und habe das dann so 2, 3 Stunden erklärt und später hat sich das justiert. So war das. So, dann gab es diesen ersten Mephisto 1 und 2. Die waren noch relativ traditionell programmiert. Die waren also 1802, 1806 Mikroprozessor. Es waren früher RISC-Prozessor, der 16 Register hatte, die ich wieder über so 4 Bits angesteuert habe. Und über die Register konnte ich sagen, was irgendwie zu wem im Speicher addiert wurde. Also es ist nichts richtig reingeladen worden, sondern diese Register konnte ich sagen, das erste Register war der Speicherplatz, das zweite Register war der Speicherplatz und die sind zu addieren und die haben eben dort zu liegen. Je nachdem, was ein 2 oder 3 Speicherplatzbefehl war. Ich weiß nicht mehr, wie das Ganze so heißt. Und die Programmierung hat im Wesentlichen der Elmer Henne gemacht. Ich habe die ganzen Algorithmen gemacht. Und der war, Ganze hier unten sieht man es, der hatte also 5 Kilobyte eigentliches Programm, 1 Kilobyte Öffnungsbibliothek. Vielleicht ganz witzig, die Öffnungsbibliothek war so aufgebaut, dass immer auf einem Byte stand von Feld nach Feld, war das irgendwie, war das... Genau, und da waren noch auf den Bits waren so ein paar Kennungen, ob der Baum zu Ende war, ob ein neuer Ast anfing und solche Geschichten. Konnte man alles her. Und dann war noch ein Wert drauf mit 2 Bits, also ob der Zug zu bevorzugen sei, ob man den nicht machen sollte und all solche Geschichten, damit man einfach Varianz reinbringt in die Öffnung. So, die habe ich auch damals selber geschrieben, hauptsächlich habe ich noch einen Franzosen reinprogrammiert, ein bisschen Damengambit und so Zeugs. Und das Programm war vielleicht noch ganz interessant, war selbstmodifizierend. Also wir hatten sehr viel Logik drin, zu der komme ich gleich schon ganz zu Anfang. Und es war selbstmodifizierend derart, dass die Läuferroutine halt einmal da war und dann ist wirklich der Programmcode verändert worden. Also es war ganz lustig. Ja, das war das erste Programm, der Mephisto 2, der hatte dann ein bisschen mehr, da konnte man schon mehr machen, aber es war ein traditionelles Programm, was so ein bisschen unterschiedlich tief gerechnet hat, aber nicht sehr viel. Im Prinzip war es ein langsames Brute-Force-Programm, im Wesentlichen auf die gleiche Tiefe gerechnet, und aber mit den, später wird man das sehen, was ich sage, das hieß bei uns BX-Feld, ein blöder Name, aber da hat man sich so dran gewöhnt gehabt. Ich zeige gleich, was das war. Mephisto 3 sah schon ganz anders aus. Der ging dann auf den 6802. Wir hatten entwickelt auf einer PDP 11 mit 64 Kilobyte Hauptspeicher und hatten in der Sprache CDL2 entwickelt. CDL2 ist eine Sprache, die nach unten offen ist. Das bedeutet, die war eigentlich für einen Compilerbau gedacht. Weil ganz unten ist jeder Befehl ist so runtergerauscht und ganz unten, wie bei so einer Kugel, die durch so ein Nagelbrett durchfällt, und ganz unten waren dann so Befehle, die am Schluss wirklich Assemblercode erzeugt haben. Und die Sprache war sehr interessant, weil sie viele Ideen damals vorwegnahm. Also jetzt entwickeln wir viel in Swift und viele Sachen, die aus unserem Mathematikprogramm jetzt inkorporiert sind, teste, ob etwas geht, entscheide, ob du es machen willst und dann tu es wirklich. Aber immer diese Condition und Action. Das war in CDL2 ganz tief drin. Also jede Routine war so aufgebaut. Und das hat viele Vorteile gehabt. Wir konnten dann unten diese 100 Befehle, die wirklich Assembler erzeugt haben, effektiv, die konnten wir dann, haben wir einmal abgebildet auf die PDP-11, um es dort zu testen, einmal auf den 1802 und einmal auf den 68000. So. Und da hatten wir natürlich ein Programm für alles. Interessant war, dass wir sehr schlechte Zeit gehalten haben. Also Hegner Glaser, die es inzwischen von Horvath gekauft hatten, die sind immer nervöser geworden, kamen zu uns in die Firma und wir haben denen sowas Halbfertiges vorgeführt und die haben gesagt, aber in 2 Monaten sollte es in Produktion gehen und das lief so ziemlich auseinander und also diesem Hegner Glaser ist auch noch viel zu erzählen. Es war ein bisschen eigentlich unerfreulich. Da haben sie uns einen Entwicklungsleiter hingesetzt, der, ich weiß so, wir kamen das so an und dann hat er zu uns gesagt, damit ihr eins wisst, für mich seid ihr Lieferanten, sonst nichts. Und so behandeln wir euch auch. Das ist so wie zurzeit mit VW und so den Lieferanten, stellt man sich das so vor. Das war das, dieser Horvath, von dem das Letzte, was ich hörte, war, dass er Schweine züchtet auf einer Insel vor Costa Rica. Mehr weiß ich nicht. Der hat immer komische Sachen gemacht. Also es ist wohl wirklich so gewesen. Naja, das war also erstmal dieser ganze Zeitstrahl bis 84. Und jetzt gehen wir etwas weiter. 84 hatten wir dann bei den kommerziellen Programmen Weltmeisterschaft gewonnen. Das war so formal richtig wichtig. Ich glaube, die ganzen Programme haben sich damals nicht viel gegeben. Ja, aber damit konnte man Werbung machen, da hat sich das Dings gut verkauft und abbekommen haben wir davon nichts oder sehr wenig. Aber es hat geholfen und es hat dem Ego gut getan. Das Programm damals war so, es konnte 3 bis 10 Knoten pro Sekunde machen. Ich erzähle auch nachher, was da passiert in so einem Knoten. Während andere Brute-Force-Programme schon bei 1000 bis 10.000 Knoten pro Sekunde waren, auf den damaligen Prozessoren. Ja. Also das war schon sehr ausgereizt, während wir sehr langsam waren. Die Philosophie war da, und da stand ich jetzt ein bisschen dafür, wir optimieren lieber auf sehr hoher Ebene und dieses Tiefoptimieren, dass man noch bei jeder Schleife das allerletzte rauskitzelt, das haben wir nicht so gemacht. War so. Jetzt gehe ich so ein bisschen mal auf die Funktionsweise des Programms ein. Also jeder kann mir nachher Fragen stellen, auch zu anderen Sachen, die jetzt hier im Rahmen aufkommen. Ich erzähle auch gerne stundenlang über Parallelrechner oder über lernende Algorithmen. Aber jetzt sind wir mal bei Mephisto und ich schaue, dass ich es geschlossen halte. Also der hatte ein Schachbrett, das hatten wir AX-Feld genannt, warum auch immer. Und es hat eine einfache lineare Repräsentation. Also wenn Leute Schachprogramme schreiben, da haben sie sich wahnsinnig Gedanken gemacht, wie bauen sie einen Zuggenerator und so. Und hier war alles wirklich straightforward. Ich habe noch jetzt eine alte Programmquelle, da kann ich das zeigen. Also die Pascal-Programmquelle habe ich hier noch dabei. Da kann man das wirklich zeigen. Da sind keine Geheimnisse drin, das ist sauber runterprogrammiert. Finito. Dann habe ich gedacht, also die Philosophie war auch später auch, selbst in diesem Programm, in dieser Suchmaschine, die ich gebaut habe, war immer die, wenn ich Informationen habe, merke ich mir die und mache sie nicht kaputt. Und wenn ich eine Figur hatte, dann habe ich ein inverses Feld gehabt, wo die Figur drin stand und da stand, welche Springer habe ich, wo stehen die Springer, auf welches Feld zeigen die und all diese Geschichten. Das war dieses FX-Feld. Und da gab es einen Zuggenerator und der Zuggenerator, ich glaube, ich habe so 5, 6 verschiedene geschrieben, die waren, da kann man in die Literatur reinschauen, da waren keinerlei Geheimnisse beim Mephisto. Also die Unterschiede zu anderen Schachprogrammen lagen wo an komplett anderer Stelle. Es hat auch keine Rolle gespielt. Also ob der Zuggenerator 1000stel Sekunde schneller oder langsamer läuft, war egal, wenn die Stellung dann eine Drittelsekunde gebraucht hat, um bewertet zu werden. Ja, also. So. Und jetzt gab es dieses BX-Feld. Und das war interessant. Das war so ein Feld, 64 Felder vom Schachbrett. Auf jedem Dings war oben für Weiß 8 Felder, das zeige ich nachher, und 8 Felder für Schwarz. Und es war vermerkt, welche Figur bedroht dieses Feld. Es war relativ kompliziert zu generieren, nicht? Man musste zu einer Figur gehen, man hat einen Läufer in der Mitte gehabt, dann ist man in jede Richtung gegangen. Und wenn man irgendwo war, hat man im BX-Feld irgendein Bit gesetzt und sagt, ein Läufer bedroht es oder inkrementiert. Jedes Feld war mit 2 Bits dann, weil es konnten ja auch 2 Springer zum Beispiel oder 2 Türme auf dem Feld zeigen. Und was noch interessant war, das BX-Feld war so aufgebaut, dass es also sich gemerkt hat, also ob ein Bauer, Springer, Läufer, Dame, König drauf geht, nicht König, Dame, und ob ein Turm erst dann schlagen kann auf dem Feld, nachdem die Dame geschlagen hatte. Das war ganz wichtig, um Schlagfolgen sauber berechnen zu können. Ja? Weil, das zeige ich später gleich nochmal. So. Und dieses BX-Feld, hat unendlich viel Zeit gefressen. Das war in jedem Mephisto-Programm drin von Anfang und in jedem Orwell-Programm. Da bin ich auch irgendwie so nie richtig abgeruckt. Und mit dem konnte man ungeheuer viel anstellen. Wenn man einmal gewusst hat, welche Figur auf welches Feld droht, dann konnte ich mir ein Feld rausnehmen und konnte viele Betrachtungen machen. Ich gehe mal weiter. Also, und ich konnte auf jedem Feld also erstmal ausrechnen, wenn Weiß draufschlägt, was passiert? Wenn Schwarz draufschlägt, kontrolliere ich ein Feld und all diese Geschichten. Und ich konnte von jedem Feld entscheiden, wenn eine Figur drauf stand, ist die gedeckt, konnte die geschlagen werden, auch mit dem Outcome. Ja, also zum Beispiel irgendwie Qualitätsverlust, 2 Bauern, mal grob gesagt. Und es war natürlich interessant, ich konnte Felderkontrolle mitmachen. Und jeder, der Schach spielt, weiß, dass Felderkontrolle was extrem Wichtiges ist. Und der Hauptkritikpunkt an dem ganzen Programm war, dass diese Felderkontrolle nicht genügend tief beachtet wurde. Also das war, ja, da komme ich später nochmal dazu. Und ich zeige jetzt mal hier, also so sah das BX-Feld aus. Das hatte hier also 8 Dinger nach oben und mit jeweils 2 Bits und jeweils 2 Bits hier drin. Und dann hatte ich Figurenwerte und dann konnte ich natürlich sagen, also der Springer schlägt rein und so weiter und so fort, was passiert da? Und je nachdem, wie ich die Werte für die Figuren gesetzt habe, kommt 0 raus. Oder wenn ich die Werte anders gesetzt habe, zum Beispiel mit 3,5, ist es schlecht reinzuschlagen. Ja, also das ist, jeder, der Schach spielt, kennt diese Situation. Und solche Sachen konnte dieses BX-Feld und dieser Tauschalgorithmus konnte das machen. Ganz eine Anekdote dazu. Diesen Tauschalgorithmus hatte ich damals, weil ich war ja nicht so irgendwie so computertechnisch belegt und große Rekursionen gab es nicht. Den habe ich schön so mit Flussdiagrammen gemalt, mit allen Fällen und mir irrsinnig was überlegt. Und der Elmar Henne kam damals dazu und sagte, das kann man einfacher machen. Das ist ein einfacher rekursiver Algorithmus, wo ich das immer umdrehe und dann sappelt der da durch und jedes Mal habe ich ja immer die Entscheidung, schlage ich jetzt oder schlage ich nicht. Ja? Man muss ja nicht schlagen. Also wenn der Springer hier reinschlägt, muss der Turm nicht zurückschlagen. Er kann zurückschlagen. Und das ist eben alles zu betrachten. Und dadurch, dass man diese Rekursion verhält sich einfach und nett, weil man einfach immer mit der niedrigsten Figur anfängt zu schlagen. Also deswegen gibt es keine großen Verzweigungen. So. Jetzt, was konnte das Programm damit machen. Jetzt wird es eigentlich interessant. Der Mephisto hat angefangen, dieses BX-Feld zu erzeugen. Dann hat es von jedem Feld, wo eine Figur stand, den Tauschwert erzeugt, für jede Seite, was passiert. Und jetzt hat es natürlich gesehen, also ich ziehe mit dem Springer so, dass ich einen Turm und eine Dame angreife, klassisch Gabel genannt. Und jetzt wusste er, naja, jetzt kann ich mal so rechnen, jetzt kann ich mal so abwechselnd rechnen, was da so passiert. Das sind aber nur Annahmen. Ob das wirklich passiert, weiß man nicht. Ja, weil ein Schach ist ja hochdynamisch und eben nicht statisch. Nichtsdestotrotz konnte das Programm sehr genau realisieren, was ist, wenn ich zum Beispiel eine Gabel gemacht hatte, hat es mit einem Blick gesehen, aha, ich kriege eine Qualität. Nicht schlecht. Es hätte ja auch einen ganzen Turm bekommen können, wenn ich eine Gabel mache mit dem Springer, weil der Turm irgendwie einer gefesselt ist und der andere, der zurückschlagen will, gefesselt ist und sonst was. Das war dieser optimistische Wert. Also was, das hat jetzt zu jedem Zug ausgerechnet den realistischen Wert des Zuges, hat zu jedem Zug ausgerechnet den optimistischen Wert und den utopischen Wert. Ich komme da gleich drauf. Jemand, der sich mit Schachprogrammierung beschäftigt hat, kennt jetzt, dass es so Null-Move-Strategie gibt. Und de facto hat dieser utopische Wert die Null-Move-Strategie nur von hinten durch die Brust ins Auge simuliert. Ich erzähle gleich, warum. Was ist? So. Die Idee war, dass das Programm jetzt sehr genau entscheiden konnte, was es in der Stellung macht. Also es hat in der Stellung jeden Zug ausgeführt, nach jedem Zug das BX-Feld angeschaut, diesen Tausch immer gemacht, alles durchgerechnet und jetzt konnte es entscheiden, gibt es in einer Stellung nur wenige Züge, die gut sind? Gibt es viele gleichartige Züge und was passiert da? Oder gibt es zum Beispiel noch irgendwas, wo ich hau einfach mal mit der Dame ins gegnerische Lager rein und probiere, vielleicht passiert ja was. Das wären so utopische Werte. Was passiert, wenn der Gegner nichts tut? Ja, ich ziehe 2-mal hintereinander. Und jetzt komme ich zur nächsten Seite. Also die Idee war, möglichst viel statisch zu berechnen. Die nächste Idee war, eine Stellung ist dann tot, wenn ich viele mehr als 4 und mehr Züge habe, die gleichwertig sind und eine Stellung, dann wusste ich, die Stellung ist relativ sauber abgeschätzt. Das Problem bei der ganzen Geschichte war, da muss man natürlich ehrlich sein, wenn diese Züge quasi, ich sage es mal statistisch gesehen, autokorreliert sind, dann war die Aussage nicht so treffend. Im Prinzip hat es alles eine Ursache und die Ursache war vielleicht falsch. Die Idee ist, wenn ich viele Züge habe, die aus unterschiedlichen Ursachen gemacht werden und alle einen Wert erreichen, dann kann ich sicher sein, dass der Wert da ist. Also musste das Programm schon nochmal richtig auch dynamisch rechnen und natürlich hat es einen Baum gehabt und natürlich hat es in die Zukunft gerechnet, aber es hat sehr, sehr viel statistisch betrachtet. Und die Idee war jetzt, wir gehen dann im Baum tiefer, wenn die Stellung zu kompliziert ist. Also wenn wir in der Stellung 5 Figuren angegriffen haben, zu verteidigen haben und so weiter, dann sagen wir, wir können nichts mehr vernünftig aussagen. Lass uns mal weiterrechnen und die Züge genau anschauen. Ja, ich schau mal hier. So. Das Problem war an der ganzen Geschichte, dass das zu einem Verhalten hat, zu Verhalten geführt hat, dass der Baum an manchen Stellen ungeheuer tief gerechnet wurde. 19 Züge tief, bei 19 haben wir abgekappt, was auch nicht ideal war. Und manchmal nur 2-3 Züge brute force gerechnet hat. So, jetzt kann man sich vorstellen, ich habe mir ausgerechnet, dass ich in 19 Zügen über irgendeine Wahnsinnskombination einen Turm gewinne. Das ist ja gerade bei einfachen und bei schlechten Schachspielern so. Und in 3 Zügen nur ein Bauer. Später komme ich nochmal zurück. Und es ist dieses Taube-Spatz-Problem, nicht? Und dann hat das Programm sich zu oft für die Taube auf dem Dach entschieden. In 19 Zügen gewinne ich den Turm, statt einfach zu gewinnen. Und das weiß man, jede Stellung hat so Unabwägbarkeiten. Und da kommt einfach was dazwischen. Und wenn ich 19 Mal Unabwägbarkeiten habe, habe ich fast eine große Sicherheit, den Turm kriege ich nicht. Dass das Programm dann immer noch gut gespielt hat, da waren wir ganz froh. Und da gibt es schöne Beispiele dafür. Aber das Problem tiefer betrachtet heißt, ich muss zukünftige Gewinne stark abzinsen. Und die Art und Weise, wie ich Gewinne, zukünftige Gewinne abzuzinsen habe, um es mit jetzigen Gewinnen zu vergleichen, die war nicht sauber im Programm gelöst. Und das war einer der Hauptkritikpunkte, wo man sagen musste, da war der Mephisto eben dann doch nicht richtig reif oder so. Er hat so gut gespielt wie die anderen, aber nicht deutlich besser. Eigentlich hat man erwartet, dass er deutlich besser spielt. Zumindest hat man das gewollt. Ich gehe jetzt nochmal hier weiter. Also nochmal die Baum, wie die selektive Suche war. Zwangszüge erweitern die maximale Tiefe. Schach, Schlagzüge, Gabeln, Durchstiche, Überlastung, alles erkannt worden. Selbst komplizierte Bauerndurchbringereien. Das war schon eine Sensation eigentlich, was da positionell, also im Positionellen, durch statische Betrachtung in Verbindung mit der Taktik möglich war, was der gesehen hat. Ist witzigerweise immer bezweifelt worden. Also ich hatte da so meine Intimfeinde, die immer gesagt, du erzählst uns irgendwelchen Unsinn, du arbeitest komplett anders und so. Die konnte man ja nicht überzeugen, weil man durfte ja nie was zeigen und so. Und es war ziemlich lästig eigentlich. Aber okay, das war die Zeit damals. Hier noch, ich gehe noch mal die Baumsache durch. Das waren so 3 Grundstrategien. Bis jetzt ist noch nichts passiert. Dann hat er sich alle taktischen Züge angeschaut. Wenn man bereits etwas geopfert hatte, irgend so eine Kombination, man hat schon mal einfach einen Springer hingestellt, dann musste man das schon zurückgewinnen. Also zumindest Züge, die einen Ausgleich herstellen. Und wenn man eine Kombination schon gefunden hat, dann hat er sich nur noch Züge angeschaut, die mehr gewinnen drohten. Nicht drohten, sondern versprachen. So, ich gehe noch mal ganz kurz zur Kritik. Also was richtig toll bei Mephisto war, war statische Materialbewertung, war wirklich unschlagbar. BX-Feld-Tauschalgorithmus, Druckzüge wurden mit einem Blick erkannt. Das ist, also ich habe jetzt neu noch einen kleinen Sohn, 7 Jahre alt, spielt sensationell Schach und auch auf sehr, sehr hohem Niveau. Und da ist dieses Druckzüge das Hauptmotiv, was man dem Kind erklärt. Also er sagt, schau, dass du jedes Mal den Gegner mit jedem Zug unter Druck setzt. Schachspieler, die hier sind, wissen, was ich meine. Lass ihm einfach keine Luft zum Atmen. Und dann gewinnst du. Und das funktioniert ganz gut. Was auch gut lief, war die Stellungsbewertung. Da komme ich gleich nochmal drauf. Eine Hash-basierte Öffnungsbibliothek, wie ich die gebaut hatte, waren wir sehr zufrieden. War nie ein Kritikpunkt Punkt dran. Was nicht gut lief, war, der Baum bei Mephisto ist viel zu schnell explodiert. Da gab es Stellungen, da wusste man gar nicht, man sagt, die sieht doch ganz tot aus und da hat er irgendwas gemacht und sich eingebildet. Und da gab es auch Stellungen, da die konnte man mit einem blöden Zug verkomplizieren. Die hätte man öfters mal sagen müssen, wollen wir uns nicht anschauen. Also das Ganze war sehr heuristisch. Der hat halt irgendwie gespielt und dann habe ich zu Hause getestet und wenn ich einen Fehler gefunden habe, ab in die Firma und das Ganze korrigiert und dann wieder getestet, so nicht sehr geordnet, aber was anderes haben wir auch nicht gesehen. Vielleicht so wie die Anfänge der AI-Programmierung, wo man auch viel rumgefriemelt hat und rumgeschaut hat. Stille Züge wurden so oft übersehen. War eine echte Schwäche vom Programm, war man nicht sehr zufrieden mit. Die Felderkontrolle hätten sehr, sehr viel mehr betonen müssen. Und da bin ich schon auch drauf eingegangen. So. Im Prinzip war das jetzt der Hauptvortrag, wie eine halbe Stunde, ja. Und ich gehe noch mal auf zwei, drei weitere Sachen ein, erzähle die und würde mich gerne über Fragen freuen. Also das ist, macht eh mehr Spaß, als dass man so reinredet und nicht weiß, ob das jemand interessiert oder nicht. Also taktische Motive zum Beispiel, sehr interessant, was so mit einem Blick erkannt wurde. Nicht? Also der hat sofort erkannt die Gabeln, hat sofort erkannt hier solche Abzugsgeschichten, ja, weil einfach nach dem Zug war sowohl der Turm als auch der König bedroht, hat sofort erkannt solche Geschichten, ich schlag rein, das ist durchanalysiert worden, über Durchstiche und sonst was. Solche Geschichten, also klassisches Überlastungsmotiv. Hier also auch Gefesselungsmotiv und natürlich solche Sachen sind wirklich mit einem Blick erkannt worden. Das Programm hatte noch viele Geschichten für Endspielsachen und für Mattsätzen drin. Das lief aber über Heuristiken ab. Die sind dann richtig, habe ich dann richtig reinprogrammiert. Dass wenn der Schach gesagt hat, links oben sieht man, dass man mit keiner Figur mehr dazwischen zieht, all diese Geschichten. Auch mit mehreren Figuren nicht. Er konnte einfach über das BX-Feld sehen, wie die Felder zwischendrin, ob die doppelt bedroht waren oder nicht doppelt bedroht waren. Das kann man alles, durch rein statische Analyse konnte das Programm das alles erkennen. Auch Bauern durchschieben hat sensationell gut funktioniert. Der wusste, kann da jemand auch trickreich mit dem Springer dazwischen ziehen. Das waren richtig programmierte Geschichten. Hier zeige ich nochmal so, ich habe die schon mal gezeigt, also wer sie kennt, soll es nicht sagen, aber Weiß kann richtig einfach gewinnen durch Schach- und Ruckzüge. Das gab damals diesen Kopeck, keine Ahnung, ich weiß nicht, wer das war, und der hat so eine Reihe von Stellungen gehabt und die wurden als Test rausgegeben. Und wir waren, glaube ich, frühzeitig die Einzigen, die diese Stellung lösen konnten. Und die mit ganz wenig Zügen und mit ganz wenig Überlegung. Ich weiß nicht, sieht es jemand? Keine Schachspieler da? Also, ich zeige es. Also, ich kann es nur sagen, der richtige Zug ist Springer F6. Das ist also das Springer lag hier drauf. Und ich zeige mal ganz genau, was passiert. Also, hier. Und so hat das Programm das gefunden. Also, Springer geht hier hin und sagt, na, wenn der Gegner nichts tut, habe ich was. Gegner kann aber was tun, muss auch reagieren. Ja? Zählt also nicht mehr, weil wenn er nichts macht, verliert er eine Qualität. Muss reagieren, schlägt zurück. Dann kann ich hier mit dem Bauern schlagen, dann muss der Springer weg, gibt keine andere Möglichkeit. Na, und dann zieht der Bauer durch zur Gabel. Eine seltene Stellung, sehr tief, und die hat das Programm, ich kann noch mal eins zurückgehen, das ist der originale Zugbaum dazu. Und das ist, wenn man sich so betrachtet, auch heute noch eine wirkliche Sensation gewesen, weil da sind die Brute-Force-Programme einfach verzweifelt an solchen Geschichten. Weil da waren, die Schlagzüge sind schon dabei, aber Da waren die damals alle zu langsam und konnten sich machen. Also für heutige Schachprogramme ist das alles vergesslich. Die sind da weit oben dran. Aber damals muss ich das ein bisschen zurückversetzen zur Zeit Mikroprozessoren. MIPS war schon richtig sensationell schnell. Das hat, glaube ich, der 6820 von Motorola als erster Prozessor gebracht. Also der 1802 bestimmt nicht. Nicht echt. Und das konnte damals gelöst werden. Ich kann vielleicht, ich weiß nicht, was ich jetzt sonst noch im Vortrag habe. Ja, Stellungsbewertung. Hier habe ich wahnsinnig viel draufgeschrieben, was das alles konnte. Springer, Zentrum, Vorpostenentwicklung, Läufer, Diagonalen, Fianchetto und Schlag mich tot. Also wirklich viel. Ja. Und damit hat das Programm, also selbst wenn keine Öffnungsbibliothek da war, relativ gut gespielt. Das kam da gut raus und da konnte man dann auch so, also gerade die Öffnung war, die ersten 10 Züge war es, glaube ich, jedem anderen Programm komplett überlegen. Ja, das ist vom Schachverständnis her. Und gut, es war so, habe ich hier sonst was? Ach so, naja, das lassen wir jetzt heute weg. Das war dieses Mephisto-Projekt. Ich kann viel noch zu anderen Sachen was dazu erzählen. Gerne, wenn jemand was wissen will, wie das da genau mit Hegner und Glaser war oder wie lange man benötigt hat, um es zu programmieren oder wie viel Arbeit drin steckt oder auch über die lernenden Geschichten kann man einiges erzählen. Oder auch gerne. Keine Fragen? Gerne.
Sie hatten gesagt, dass Sie das dann zu Hause getestet haben.
Wie bitte?
Sie hatten gesagt, dass Sie das zu Hause auch getestet haben.
Ja.
Dann, wie darf ich mir das vorstellen? Sie haben in der Firma also das durchkompilieren lassen.
Ja.
Und dann hatten Sie zu Hause einen großen Rechner?
Nee.
Sie das auf dem Bildschirm
als Nee. Wir hatten, also ich habe drüben die Geräte. Wir haben halt dann immer die ROMs gebrannt und haben dann immer Versionen gemacht. Das ROM-Brennen ging, ich weiß nicht wie lange, so 10 Minuten oder irgend sowas. Die sind dann gelöscht worden. Vorhin habe ich gesagt, dann war immer der Spruch Brüder zur Sonne, zur Freiheit, weil da immer UV-Licht von oben runterkam. Und die E-Proms. Und dann haben wir die in den Rechner reingesetzt und ich konnte dann zu Hause testen. Ich hatte ja auch keine Lust, die ganze Zeit in der Firma rumzusitzen. Also
testen heißt dann, dass Sie Schach gespielt haben?
Ich habe Schach gespielt und habe mir das sehr, sehr genau angeschaut. Man muss eins sagen zum ganzen Testen, das zieht sich bis heute in unsere Programme durch. Der Mephisto hatte eigentlich nie einen Fehler. Keinen einzigen Absturz. Wir wussten ein, also wenn jemand noch einen ganz alten hat, der ersten Serie oder ersten zwei Serien, wenn der Springer auf A1 steht und man stellt auf die Spielstufe 0, stürzt er ab. Das ist der einzige Fehler noch. Und es gab noch mal zwischendrin einen Fehler, ich sag's mal für die Schachspieler, Matten König auf der vierten Reihe, ein Turm auf der vierten Reihe, ein Bauer dazwischen, der andere Bauer zieht vor, man schlägt en passant. Beim en passant gehen dann beide Figuren weg, aber die gehen nicht von den Zugfeldern weg, sondern der eine Bauer, man zieht ja so unten drunter und dadurch entsteht ein Schach. Das war auch noch ein bekannter Fehler, den wir auch bewusst drin gelassen haben, um zu schauen, ob es mal jemand merkt. Das hat nie jemand gemerkt. Ja. Also es waren viele Späße drin. Ja. Und dann habe ich zu Hause halt Schach gespielt und durchaus, ich habe halt immer probiert, soweit es geht, mich da rein zu versetzen und zu überlegen, warum macht er die Züge jetzt? Und zumindest mal die schlechten Sachen aufgeschrieben und dann in der Firma haben wir das dann genau nachvollzogen und debuggt. Aber ich bin so jemand, ich schaue mir das an. Also insofern habe ich immer Glück gehabt, dass die Programme, auch das Mathematikprogramm, was wir jetzt haben, was durchaus mal ein paar Abstürze hat, das MES42, aber das sind immer Programme, wo man sofort sieht, ob es richtig ist oder falsch. Aber beim Schach weiß man, es ist ein guter oder schlechter Zug. Wenn ein schlechter Zug war, sagt man, dann kann was nicht stimmen. Und in der Mathematik ist es noch einfacher. Man sieht einfach, ob was richtig ist oder falsches rauskommt. Und dadurch, dass auf sehr komplexe Art und Weise sehr viel Code durchlaufen wird, kann man ein Programm dadurch sehr effektiv testen. Also das sind nicht jetzt 100 Fälle, die parallel sind, die ich abdecken muss, über einen komplizierten Abdeckungstest, sondern auch beim Mathematikprogramm, was wir machen, ist es so, dass wenn ich einmal eine komplexe Aufgabe rechne, dann weiß ich, dann ist immer 60-80% des Programmcodes ist durchlaufen worden. So. Das ist natürlich sehr komfortabel, weil man Fehler sofort identifizieren kann.
Danke. Zweite Frage oder kurze Frage noch. Die Erstentwicklung, wie ging das los? Haben Sie gleich in einer höheren Programmiersprache angefangen, für das erste Mal zu programmieren, oder ging es zuerst auf Assembler-Ebene so ein bisschen los?
Naja, also der Orwell und das Orwell-Programm, das Großrechner-Programm, war natürlich in einer höheren Programmiersprache. Was ganz furchtbar war, dadurch, dass ich nicht wusste, was eine Rekursion ist und mich einfach sehr naiv auch hingesetzt habe, habe ich selbst die Rekursion selber programmiert. Also strukturell war es Gleiche, ja, nur hätte man das ein bisschen bequemer hinschreiben können. Also jetzt im Nachhinein, die haben sich dann auch viele über mich lustig gemacht und macht alles so alleine und so. Hat so funktioniert, also wie gesagt, so Algol hat mir gut gefallen und dann Fortran, aber nur deswegen, weil es eben der Compiler so viel schneller lief. Und der Mephisto ist zu Anfang richtig hart Assembler programmiert worden und so auch ohne Hilfsmittel, ohne Makro-Assembler oder so. Also wirklich die harte Tour. Während dann der Mephisto 3 in CDL2 wurde und da konnte man sich immer höhere Sprachkonstrukte selber bauen. Also ich konnte zum Beispiel, wenn ein Bauer auf einer offenen Linie oder wenn ein Turm auf einer offenen Linie ist und der wusste dann, was eine offene Linie ist, ist dann so durchgefriemelt und das lief sehr, sehr gut. Und dann habe ich bei Siemens mal eins geschrieben im PLM 80. Das war, naja, das war so ein Mittelding zwischen einer höheren Programmiersprache und einem Assembler, Makro-Assembler, und hatte keine zweidimensionalen Felder, die musste man sich selber bauen, eindimensionale nur, aber man konnte schon eine ganze Menge machen, so mit, was das Adressieren anbelangt und so. Das war PLM 80, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, das war dann ganz angenehm. So, und naja, also wir haben natürlich vorher, bevor wir angefangen haben, das Programm zu machen, ist es schon sehr, sehr genau bis ins Detail geplant worden. Also das, ich war da sehr ordentlich, also sowohl von der Kommentierung als auch von der Strukturierung. Ich bin so ein Fan von strukturierten Dingen. Also komplexe Sachen in kleinere runterbrechen und habe auch festgestellt, es gibt Leute, die können das sehr gut und es gibt Leute, die können es gar nie. Also ich habe zum Beispiel eine Schwester, die hat ein Einser-Diplom in Mathematik gemacht und die ist megamäßig unstrukturiert. Also man glaubt es gar nicht. Das heißt nicht, dass jemand dumm ist oder so. Aber wenn ich programmieren will und große Projekte mache, also auch das Mathematikprogramm jetzt hat 50.000 Lines of Code oder Suchmaschine war 20.000 bis 30.000 Lines of Code, Java und Swift, da geht es ohne richtig saubere Strukturierung geht nichts. Also das ist, ich könnte da viele Tipps geben oder so, wie man das macht, aber schon. Und dann spielt die Programmiersprache spielt am Ende nicht so die wahnsinnige Rolle, weil selbst wenn ich jetzt in Assembler was mache, dann baue ich mir doch über die Makros, baue ich mir Konstrukte auf, sodass ich schon sprachlich auf eine höhere Ebene komme. Ja. Und das war natürlich das Gebot der Stunde, oder? Jetzt hatten wir so einen Fall, ich sag gar nicht, wo es war, wo ich gesehen habe, dass wieder jemand Code mit dem Editor schreibt. Ja. Also so viel Zeilen, hochkomplex Newton-Verfahren, fünfmal hintereinander mit kleinen Variationen. Ja. Das hat sich ja bei uns allein deswegen verboten, weil das ja wahnsinnig viel Platz gekostet hätte. Ja, also das ist, abstrahieren musste man ja. Noch eine Frage? Also so schnell will ich nicht fertig sein.
Ich wollte noch fragen, wie es dann bei Hinger und Glaser weiterging. Sie sind ja dann irgendwann Mitte der 80er Jahre da weg und dann kamen doch Nachfolger, der Ed Schröder und der Richard Lang. Haben Sie die noch kennengelernt?
Also den Richard Lang, ja.
Und was war da bei Hinger Glaser intern so ein bisschen?
Also ja, da kann ich ganz viel erzählen. Ja. Das ist ja nicht so bekannt. Also Hinger und Glaser, Hinger war so ein Typ, der Hauptsache das Auto war schnell. 200 auf die Autobahn rüberzufahren sind immer 20 zu wenig gewesen. Winter, sonst was, spielt alles keine Rolle. Ansonsten war er Jäger. Und das Ganze hat ihn, glaube ich, nicht besonders interessiert, außer dem Geld, was rüberkam. So. Der Glaser war schon ein bisschen anders, der war so ein kleiner Friemler und so weiter. Die haben es gehabt. Und dann fingen natürlich die Großmachtsträume an. Also jetzt haben wir 100 Millionen umgesetzt mit Mephistos. Jetzt gehen wir mal in so einen ganz anderen Bereich rein und machen was. Und da gab es eine zweite Figur, der hieß Sid Simoli. Sid Simoli war, also wenn man schon angeschaut hat, super unseriös. Das Gegenteil von dem Hegner, der Jäger war, Bayer, Sid Simoli, Las Vegas-Zocker, solche Brillanten hier an den Ringen, Ohrring schon damals und immer nur gezockt. Einfach ein Zocker. Und Sid Simoli, der hatte Fidelity so aufgebaut, die hatten zuerst so für behinderte Gliedmaßen gemacht oder solche Sachen. Was es genau war. Und dann kam der auf den Schachcomputer und Sid Simoli hat den quasi erfunden, das muss man sagen. Er hat nämlich Star Trek geschaut und in Star Trek gab es wohl eine Sendung, das hat er mir mal erzählt, wo die am Computer Schach gespielt haben. Sagen wir, da machen wir ein Konsumerprodukt draus. Also der hat schon so Riecher gehabt. Im Nachhinein muss man sagen, war natürlich auch ein Betrüger vom Herrn. Also es ging dann weiter. Da haben die Fidelity gehabt und dann haben sie Fidelity an Hegner und Glaser zum Kauf angeboten. Ich bin damals, weiß ich noch, war schon längst draußen, von einem Analysten von der Hypovereinsbank angerufen worden, ob ich was dazu sagen könnte. Wenn sie Telefonnummer rausgekriegt, ich war wo ganz anders. Und dann habe ich dem das auch damals erzählt und habe gesagt, Sid Simoli würde ich nicht, also wenn ich die Hand gebe, immer die Finger nachzählen. Und das habe ich alles so erzählt. Aber die wollten ja größer raus. Ja. Und dann hat der Hegner hat irgendwie Fidelity gekauft und die Hypovereinsbank hat es dann für 5 Millionen, interner bin ich natürlich nicht drin, aber ich vermute es mal so, hat das Ganze, da gab es noch eine Gestalt, Ossi Weiner, mein Liebling. Er kann ja auch noch was erzählen. Und Sid Simoli hat er eine leere Hülle verkauft für 5 Millionen, da war gar nichts da. Der hat, eins muss ich noch sagen, das habe ich vorhin vergessen, der hat ein Büro gehabt. Da war ich nicht drin, haben mir andere erzählt, das waren so weiße Schemel, die irgendwie da saßen. Mit einem riesigen Schreibtisch aus Glas, wo er irgendwie über allem thronte. Und unten drunter waren so hohe Sesselchen in weiß, da konnten sich die anderen draufsetzen. Also er hat immer so vom Berg runter gesprochen zu seinen Leuten. Das tat dem Ego wohl gut. Und er hat die ausgenommen. Was aus dem jetzt geworden ist, keine Ahnung. Aber die haben dann irgendwas gekauft, sind de facto fast pleite gegangen. Und dann gab es noch von Nova, gab es einen, der in Hongkong lebte. Mit dem war ich mal abends essen in Hamburg. Und ich hatte so ein Jackett. Und dann sagt er, sieht ja aus wie von Secondhand, so auf Sperrmüll gekauft. Sag, ja, habe ich Secondhand gekauft. Sagt er, habe ich sofort gesehen. Das war schon so als Student da oder als später Student, das war irgendwie nicht lustig. Also das war, da gab es schon sehr Klares oben und unten. Und aber ich glaube, es hat alle gekostet hinterher. Sie sind alle de facto pleite gegangen oder kaputt gegangen. Der Richard Leng hat halt die Programme gemacht und den kannte ich so von den Turnieren her. Wir haben uns unterhalten, der war nett, angenehmer Typ eigentlich. Wir hatten aber deswegen nichts zu tun, weil diese ganzen Schachprogrammierer untereinander nicht geredet haben. Kein Wort. Man konnte ja immer was verraten. Und wem, einmal habe ich mit dem Sid Simoli zu lange geredet, kam dieser Ossi Weiner, der so von Hegner die rechte Hand war. Und ich würde sagen, so, also die rechte unheilsvolle Hand. Der hatte sofort dann irgendwie verhindert, mich weggezogen. Komm, wir haben was zu. Ihr müsst da nicht miteinander reden. Immer Angst gehabt, dass man abhaut oder so. Die haben mich auch oder uns dann sehr über den Tisch gezogen. Wobei wir auch nicht so viele Möglichkeiten hatten. So hinterher lässt sich immer sinnieren, was man alles falsch gemacht hat oder so. Also Geld haben wir keins verdient. Ich glaube, einen Stundenlohn von 17,50 Euro habe ich ausgerechnet. So. Ja, das war Hegner und Glaser und hat sich dann alles verlaufen. Ich habe die dann später nochmal getroffen und der Weiner, der war ein bisschen komisch, der hatte immer kleine Geschäfte am Laufen und hier was und dort was noch machen. Und in München gab es so eine Bar Schumanns und da saßen wir mal abends und da kam, ich saß mit einer Freundin da, da hat er sich zu mir gesetzt und flüsterte mir so, als ganz viel Geld verdienen. ganz viel, ich habe was Neues, viel Geld verdient. Ich sage, oh, ich habe jetzt genug Geld, ich brauche nichts mehr. Hatte ich natürlich nicht, aber trotzdem. Viel Geld verdient. Und die Freundin von mir sagte, was ist denn das für ein ekelhafter Typ? Also schick den mal hier weg von dem Tisch und so. Und so war das. Das war, irgendwie hat es eigentlich keinen Spaß gemacht. Ja, man hat auch viel falsch gemacht. Ich kann es nur jetzt vergleichen mit unserer Situation jetzt. Wir haben also auch nie mit VCs mehr was abgeschlossen, haben das MES 42, das habe ich dann lange Jahre selber finanziert. Dann ist die Klett-Familie zu uns rein, wahnsinnig konservative Typen, aber sehr angenehm und persönlich angenehm und das funktioniert. Es gibt auch noch, man kann auch anders Geschäfte miteinander machen, als so auf dieser super unseriösen Tour, wie das aber in diesem ganzen Consumer-Bereich auch war. Also ich sage jetzt mit unserem Investor Klett, die sind, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren sind die im Verlagsgeschäft schon ganze Generationen drin. Da gibt es keine bösen Überraschungen. Toi, 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 aber ich glaube nicht. Und Ratschläge noch zu geben, wie man es besser machen sollte, auch man denkt, also ich denke öfters mal drüber nach, ich wüsste auch keine. Ja, das muss man dann jedes Mal neu lernen. Das war aber, die Gemengelage war von den handelnden Personen nicht so super angenehm. Es war nicht so, es hat nicht so richtig Spaß gemacht an der Stelle. Also das Entwickeln und so, das hat Spaß gemacht. Turniere zu gewinnen hat Spaß gemacht und so. Und klar, aber sonst nicht. Ist ja dann auch viel anderes dann passiert. Also später diese lernenden Geschichten, das fand ich immer sehr spannend. Und jetzt heute wird immer wieder angerufen und ob ich doch nochmal ein Schachprogramm machen würde und so. Aber das ist ja auch eine gelaufene Geschichte. Also es gibt ja die Schachprogramme und was will ich jetzt nochmal irgendwas entwickeln? Also es gibt wahnsinnig spannende neue Geschichten, die man machen kann. Also in unserem Fall diese Mathematik. Der eine Sohn, wir haben uns viel über Chemie unterhalten und ein chemisches Programm, was in Schritt für Schritt das auch für die Schule richtig toll macht, wäre auch was Spannendes. Also 100 Sachen. Noch eine Frage zum Mephisto. Sonst, wenn jemand noch irgendwas hat, bin er noch da. Bedanke mich.